Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
So alles bla 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 ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast.
Zeit für eine neue Folge, Zeit für eine neue halbe Stunde Podcast-Talk über die Themen des Fußballs und die Themen, die einfach Trainer umtreiben. Und wir setzen mit Lukas Kwasniok, dem Zweitligatrainer vom SC Paderborn, weiter an beim Thema Ausbildungsfußball im Profibusiness. Wir haben ja eben schon viel darüber gesprochen in der ersten Folge, im ersten Teil des Podcast-Gesprächs, was es auch bedeutet, Spieler auszubilden, was den Standort Paderborn auch ausmacht, wie Lukas gewisse Dinge sieht. Und Lukas, wie sehr kann man Entwicklungsfußball im Profifußball überhaupt ausüben?
Ich versuche es kurzweilig zu beantworten.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir in allererster Linie Begleiter sind. Da sind wir aber schon in jungen Jahren bei Spielern und das ist im Profifußball auch nichts anderes. Und die Gewichtung des Spiels verändert sich natürlich. Das Spiel ist das A und O und trotzdem glaube ich einfach, dass du Spieler von einer gewissen Art des Fußball überzeugen kannst und zwar sehr, sehr schnell. Insofern erfolgt da auch sehr schnell auch eine gewisse Ausbildung, eine Entwicklung der Jungs und ich glaube schon, dass es Teilbereiche gibt, wo Jungs sich verbessern können. In allererster Linie ist aber meine persönliche Überzeugung die, dass ich eher Spieler besser aussehen lassen kann, als sie besser zu machen. Die Zeit ist dafür zu kurz und das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Wir haben jetzt einen Elias Anser als Paradebeispiel, glaube ich, der wirklich ein talentierter Junge ist, sehr wild in seiner Spielart und dem seine Aufgabe ist es, immer nur auf der fernen Seite jetzt mal durchzulaufen. Das ist ja jetzt nichts, wo ich mir irgendwie aus dem Buch da abgeschaut habe, sondern das sagt wahrscheinlich jeder Trainer seinen Jungs. Ich habe das Glück, er setzt es um. Bisher überwiegend in der U20-Nationalmannschaft. Seine letzten drei Tore hat er immer auf dem zweiten Pfosten gemacht. Der Neuner nicht an den Ball gekommen, er läuft durch, bupp, Tor. Und jetzt finde ich schon, dass das irgendwie eine Ausbildung, eine Entwicklung ist. Aber die Dinge müssen halt sich so matchen, die müssen sich treffen. Der Spieler muss in dieser Phase sein, wo er das versteht, wo er die Sinnhaftigkeit erkennt, wo er dann auch Erfolgserlebnisse hat. Der Trainer muss Bock darauf haben, den Spieler zu nerven. Unser Torwarttrainer sagt immer, liebe Grüße an dieser Stelle an ihn, Nico Burchert. Akzeptanz durch Penetranz. Und es reicht halt nicht, wenn du das dem einmal sagst. Ich muss den halt penetrieren, ich muss den nerven. Und wenn er es nicht macht und ich scheiß den wieder zusammen, auf gut Deutsch gesagt, dann wird er das irgendwann machen. Wenn er dann zufälligerweise auch noch einen Ball über die Linie stolpert. So. Und insofern glaube ich schon, dass das natürlich möglich und vonnöten ist, auch im Seniorenfußball, im Profifußball da ein Augenmerk zu legen, sagen wir so, wenn wir uns nicht entwickeln würden, wenn wir keine Spieler ausbilden würden, wenn wir uns als Verein nicht selbst ausbilden und entwickeln würden, hätten wir ja gar keine Daseinsberechtigung im Zweitliga-Fußball, im Zweitliga-Alltag. Insofern schließt das eine das andere nicht aus. Also du kannst ausbilden und erfolgreich sein, aber es gibt natürlich auch andere Vereine, das sind keine Ausbildungsvereine. Der FC Bayern ist nicht dafür da, um Spiele auszubilden, sondern die sind dafür da, um Titel zu gewinnen.
Du hast mal in einem Interview gesagt, ich bin jemand, der gewillt ist, immer mal wieder etwas anzupassen, damit die Jungs nicht damit rechnen können, was morgen auf sie zukommt. Monotonie ist der Tod der Aufmerksamkeit. Andere würden sagen, Routinen sind der Way to go. Aber warum siehst du das anders?
Ja, also wenn du jeden Tag Spaghetti Bolognese isst, dann schmeckt sie dir auch nicht am dritten Tag. Das ist nun mal so. Und deswegen gilt es da immer wieder, ein neues Gericht zu kreieren auch. Und wenn etwas gut ist, dann sollte man versuchen, es zu verbessern und es sehr gut zu machen. Wenn das Gericht aber dann schon irgendwann mal sehr gut ist, wenn eine Trainingsform sehr, sehr gut ist und aus meiner Sicht nicht mehr zu verbessern ist, weil jede Anpassung dieser Trainingsform zu einem Fiasko führen würde, weil dann der Trainingsinhalt ad absurdum geführt werden würde, dann belässt man sie dabei. Aber man holt sie erst, keine Ahnung, nach 6 Wochen, nach 8 Wochen, nach 10 Wochen mal wieder aus der Schublade. Aber doch nicht wieder nächste Woche, sondern das ist schon auch meine Aufgabe, wieder für die nächste Woche eine neue Form zu kreieren. Dafür werde ich bezahlt und ich verspreche den Jungs nicht viel in einem Gespräch vor der Saison, aber dass sie sich auf eins verlassen können, dass ich mir den Allerwertesten aufreiße, dass ihnen im Training nie langweilig wird. Das ist mein Versprechen an sie. Sie werden ins Training kommen und nicht wissen, was wir machen. Das ist mein Auftrag an mich selbst. Denn das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum ich in der zweiten Liga arbeiten darf und dafür auch noch echt Gutes, wenn ich gar zu viel Geld bekomme.
Jetzt lass uns da mal im Detail bleiben. Geht es dir dabei zum Beispiel darum, immer mal wieder ein anderes Aufwärmprogramm rauszuholen vorm Spiel, um da neue Reihe zu setzen? Geht es dir darum, immer mal wieder Grundordnungen zu verändern? Wie schaffst du das? Wo setzt du da an? Was sind deine Ideen?
Warm-up so vorm Spiel ist dann schon immer gleich. Also es ist schon auch wichtig, ein paar Routinen zu haben, aber wir dürfen nicht vor lauter Routinen in so eine Schläfrigkeit gelangen. Es ist im Endeffekt so, dass das beginnt schon bei einer Videoanalyse. Es kann sein, dass wir mal gar keine machen nach dem Spiel. Kann aber auch sein, dass wir sie splitten und jeden Tag zu einem anderen Thema was machen. Kann sein, dass wir mal eine längere machen, manchmal nur mit Gruppen. Die Jungs wissen da schon nicht ganz genau, was auf sie zukommt. Die Trainingsformen. Es gibt schon so einen Tag, ich sage jetzt mal der zweite Tag in der Woche, wo wir wissen, das sind überwiegend kleine Formen, kleine Spielformen. Und da kannst du es dir natürlich einfach machen und sagen, okay, wir spielen jetzt 1-1, dann 2-2, nachher dann 3-3 oder wie auch immer. Und das lässt du immer ablaufen. Du kannst es aber durch das Regelwerk, durch Positionierung der Spieler, durch Abläufe, letztens haben wir halt irgendwie vorab Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Wer bekommt den ersten Ball? Und daraus ist ein 2-2 entstanden, weil die eine Mannschaft ja einen kleinen Wettbewerbsvorteil hat. Dann das ist jetzt kein Hexenwerk, aber haben wir in der Form jetzt auch noch nicht gemacht. Und da haben die sich gefreut, dass sie noch Schnick, Schnack, Schnuck an der Mittellinie spielen konnten und haben sich gefreut, wenn sie den Ball bekommen haben. Vor lauter Freude sind verstolpert und der Gegner hat ein Tor gemacht, aber das nur am Rande. Nein, also es geht um diese Kleinigkeiten. Wir werden ja den Fußball nicht neu erfinden, aber ich will, dass die Jungs zu mir kommen und einfach Lust haben auf dieses Training. Es sollen die schönsten 90 Minuten am Tag werden. So, weil Monotonie haben die ja schon genug, diese Routine, die machen jeden Tag im Kraftraum da diese Aktivierung und Warm-up, naja, da ist ja auch die Kreativität durchaus begrenzt. Aber wenn die rauskommen, dann sollten die halt schon das Gefühl haben, oh cool, der Alte hat sich Mühe gegeben, also gebe ich mir auch Mühe. Das ist im Endeffekt mein Credo.
Und das Thema, dass man gerne hingeht zur Arbeit wahrscheinlich auch, ne? Weil wenn du ja einen neuen Reiz immer wieder bekommst, auch dann der Langeweile dadurch vorbeugst, in Anführungszeichen. Das ist ja auch ein Thema. Und Thema Wohlfühlen zum Ausbilden und zu entwickeln gehört ja auch dazu.
Total. Machen wir uns nichts vor. Das Allerwichtigste ist natürlich immer das Ergebnis und die Tatsache, ob ein Spieler spielt oder nicht spielt. Das sind die zwei wichtigsten Faktoren für einen Spieler. Aber ich kann sie etwas abfedern oder ich kann sie wieder auch an das Gespräch zurückerinnern, dass ich ihnen eins versprochen habe, dass ich mir Mühe gebe, im Training jeden Tag dir das Bestmögliche zu liefern. Da erwarte ich das auch von dir. Ich habe dir nicht versprochen, dass wir Spiele gewinnen werden und ich habe dir nicht versprochen, dass du spielen wirst. Aber ich habe dir versprochen, ich werde alles dafür tun, dass du hierher kommst, jeden Tag, weil du wirst ja erstmal dafür bezahlt, dass du ins Training kommst. Du wirst ja nicht für Spielen bezahlt, sondern fürs Trainieren. Für den Sieg bekommst du ja eine Sonderprämie. Also gib Gas im Training. Und vor allem, wenn sich das Trainerteam Gedanken macht, wie man das ordentlich gestalten kann. Und das ist einfach mein Ansatz, und weil mich das auch früher selbst genervt hat, wenn du gewusst hast, was kommt.
Ich wollte gerade fragen, ist das was, was einfach du dir quasi abgeschaut hast, wie man es nicht macht? Ist das was, was dir irgendwie auch durch deine Erziehung in die Wiege gelegt wurde, weil du viel irgendwie viel unterwegs warst mit deinen Eltern?
Erziehung, boah, weiß ich jetzt nicht, würde auf Anhieb so auch nicht bestätigen, aber auf jeden Fall auch die Aussagen von Spielern und Kameraden früher. Oh, heute wieder das Gleiche. Kennen wir doch alle. Oh, nicht wieder das. Du hast dann schon erkannt, oh, da standen die 4 Hütchen und 3 Stangen und hast genau gewusst, oh, jetzt wieder 5 gegen 5 über einen halben Platz ohne Tore. Jeder hat einen Mann, aber nur 2 Kontakte.
Ja. So, und ja, aber du sagst ja auch an, dass du hast auch im ersten Gespräch oder im ersten Teil des Podcasts ja gesagt, dass deine Lebensgeschichte, deine Art, wie du dich als Trainer gibst, wie du dich als Mensch gibst, ja auch geprägt hast. Gab es Trainer oder auch Idole in deinem Leben, von denen du dann so fasziniert warst, dass du gesagt hast, boah, da gucke ich mir jetzt was ab?
Hat sich dann erst ergeben, als ich dann tatsächlich Trainer geworden bin. Ich habe mir zwar die allerersten Gedanken noch als Spieler gemacht, aber echt sehr, sehr jung, also 15, 16 und so der Klassiker, zentraler Mittelfeldspieler, so Kapitän, die anderen rumkommandiert, selber recht wenig drauf gehabt im läuferischen Bereich, also vor allem was Geschwindigkeit angeht, und dann musst du dir ja die Jungs stellen, also ist ein relativ normaler Werdegang, glaube ich, dann, dass man Trainer wird. Und da habe ich mich erstmals wirklich mit dieser Ajax-Philosophie auseinandergesetzt, als die so 95 Champions League-Sieger geworden sind mit blutjungen Spielern unter Louis van Gaal. Und dann aber gab es ein langes, langes Vakuum. Und erst als ich dann Trainer geworden bin, es war zufälligerweise dann halt nun mal die Hochphase von ja, Guardiola, Klopp und Simeone, jeder eine völlig andere Spiel- und Herangehensweise an den Tag gelegt. Und dann versuchst du natürlich, dir Dinge abzuschauen, zu nicht kopieren, aber ja, dir Dinge zunutze zu machen, die du als sinnvoll erachtest. Aber von jedem etwas. Denn ich glaube, das Allerwichtigste ist, Dinge zu kapieren und nicht sie zu kopieren. Denn ich bin mir relativ sicher, dass jeder irgendeine Übung, die bei YouTube zu finden ist, aufbauen kann. Die Pylonen so hinzustellen und den Ablauf so hinzubekommen. Aber es geht ja darum, das mit Inhalt und mit Leben zu füllen. Und dafür musst du die Dinge halt kapieren und nicht nur oberflächlich auf deren Gedanken schauen. Und das habe ich versucht. Und insofern würde ich sagen, dass mich deren Herangehensweise am meisten geprägt hat, ohne mich da in irgendeiner Form, bevor das wieder missverstanden wird, in diesen Sphären zu sehen. Aber diese Leidenschaft, die alle drei einfach ja wirklich komplett in sich tragen, alle drei gleich ausgeprägt, jeder auf seine Art und Weise, aber trotzdem jeder eine völlig andere Spielart ja liebt. Das ist doch faszinierend. Und ich habe einfach immer gesagt, hey, wenn du das eine liebst, muss das andere doch nicht irgendwie ausgeschlossen werden. Und ja, so versuche ich, die gleiche Leidenschaft in der Arbeit gegen den Ball an den Tag zu legen, wie die Detailverliebtheit in der Arbeit mit dem Ball. Nur in dem Umschaltspiel, da bin ich irgendwie, ja, kann ich, das ist ein ganz wichtiger Faktor, aber weil das am wenigsten zu kontrollieren ist in beide Richtungen, nach hinten noch besser als nach vorne. Aber Umschaltspiel so mit dem Ball, das ist wichtig. Aber meine Begeisterungsfähigkeit dafür hält sich in Grenzen, weil ich immer das Gefühl habe, dass da die Qualität der Spieler einen ganz, ganz entscheidenden Faktor ausmacht. Viel mehr als in Spielaufbaugeschichten, wo du viel mehr kaschieren kannst, Arbeit gegen den Ball, aber nach Ballgewinn, weil es chaotisch ist, weil es immer unterschiedlich ist. Du kannst natürlich Grundverhaltensmuster ihnen mit an die Hand geben und trotzdem, wann spiele ich wie, welchen Ball, das ist Entscheidungsfindung, Wahrnehmung und da ist die Abhängigkeit vom Trainer dann im Detail aus meiner Sicht am geringsten. Die Art und Weise kriegst du rein, aber die Entscheidungsfindung, da verzweifle ich als.
Ja, du sagst das Thema Umschalten. Die Situationen sind immer anders, weil der Gegner ungeordnet ist. Aber da könntest du jetzt ja 1000 Muster, Taktikbilder irgendwie aufmalen, in welchem Winkel der Spieler da steht, sondern es ist viel der eigenen Spielkompetenz des Spielers zugeschrieben, wie er die Spielsituation bestimmt in dem Fall. Mehr Möglichkeiten, Dinge zu choreografieren, liegen dann logischerweise im Spielaufbau oder in im Anlaufen gegen einen geordneten Spielaufbau. Worauf ich hinaus wollte, ist das Thema. Als Trainer hat man ja irgendwie schon, und wenn man auch andere Trainer beobachtet, ist man ja schon für einen Grad Kontrollfreak. Man will ja möglichst viele Teile des Spiels kontrollieren, weil man ja auch irgendwie seine Idealvorstellung von einem Fußballspiel hat, von Abläufen auf dem Feld. Aber ist das eigentlich nicht irreführend? Kann man eigentlich als Trainer so viel kontrollieren, gerade im Profifußball, wo du ja deine Spieler wahrscheinlich nicht mehr erreichst, außer der Spieler, der an deiner Seitenlinie gerade steht, also zumindest verbal nicht erreichst während des Spiels?
Gute Frage, wirklich. Sehr gute Frage sogar. Das Kuriose ist bei mir zumindest, dass ich außerhalb des Platzes gar kein Kontrollfreak bin. 0,0. Es gibt eigentlich nur zwei Regeln bei mir. Kein Handy beim Essen und Gas geben auf dem Platz. Mir ist völlig egal, wann die Jungs kommen, das sollen die alles untereinander ausmachen. Das sind die einzigen zwei Regeln. Und auf dem Feld ist es schon so, dass du Dinge gerne kontrollieren willst, weil dein Einfluss äußerst gering ist und deswegen liebe ich auch Testspiele. Ich liebe Testspiele, weil du dort Zugriff hast auf die Mannschaft und wenn du dann spürst, dass die Mannschaft extrem gut funktioniert in diesen 90 Minuten, weil sie auch merkt, okay, draußen ist einer, der auch für sie da ist, der vielleicht dieser Führungsspieler früherer Jahre ist, den es ja nicht mehr gibt auf dem Feld und dementsprechend der Orientierungspunkt sich ein wenig verlagert und das ist dann so eine Symbiose aus Trainer und Mannschaft, dann ist es etwas total Erfüllendes, für mich Erfüllendes. Und das wird dir natürlich ein wenig genommen in diesen 90 Minuten bei einem Punktspiel. Und deswegen müssen dann meine Co-Trainer, die Armen, der Frank Gaspari und der Uwe Hühnemeier so arg leiden, weil ich die Jungs nicht erreiche. Erzähle ich denen immer, was die Jungs zu machen haben. Mensch, das muss doch der machen. Für die dann. Ich glaube, dass es Spiele gibt, wo es ein Ticken besser ist. Und dann gibt es Spiele, da hasse ich mich selbst danach. Aber das Gute ist, die Jungs hören das ja nicht. Nur die auf der Bank und die kennen mich mittlerweile. Sagen sie, oh, jetzt hat er wieder seine 5 Minuten. Ich weiß, dass ich da aber auch gewisse Schwächen habe. Sagt das auch ganz klar gegenüber der Mannschaft. Wir sind hier schon auch im Profifußball und bitte da auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wenn ihr über mich mal lästern wollt in der Kabine, macht das, ist gar kein Problem. Das gehört einfach dazu und es ist etwas, was, glaube ich, immer ein Hin und Her bleiben wird in deiner Rolle als Trainer. Und ich kann nur sagen, je besser du unter der Woche arbeitest, je besser du die Testspiele nutzt, je klarer die Jungs wissen, worauf sie sich zurückbesinnen können, mit und gegen den Ball. Also du kannst dir Dinge vornehmen, aber der Gegner nimmt sich auch Dinge vor. Und dann kann sein, es funktioniert nicht. Und dann müssen die Jungs anhand von ein, zwei Zeichen dann trotzdem wissen, okay, Männer, Basis. Unser Basiselement gegen den Ball, unser Basiselement mit dem Ball. Und ich glaube, diese Kommunikation, die ist immer möglich. Im Detail musst du dann die Halbzeitpause gut nutzen. Aber wie gesagt, je besser die Vorbereitung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel zu gewinnen. Wenn es aber mal nicht funktioniert, weil der Gegner dich irgendwie auch mal überrascht oder Spieler mal nicht ganz so gut drauf sind, dann solltest du halt Basics haben, auf die alle Spieler zurückgreifen können.
Aber musst du daran dann wieder im Spiel appellieren, weil die Spieler dann den Fokus verlieren und musst mit einem Handzeichen irgendwas zeigen?
Nein, ich meine jetzt zum Beispiel, wenn wir asymmetrisch irgendwie aufbauen wollen oder nur mit einem Sechser, ein Sechser schiebt hoch oder was auch immer, es geht nicht ganz auf, weil der Gegner anders anläuft, dann muss klar sein, wenn ich pfeife oder über einen Captain und ich sage, okay, Basis, wir gehen ein Step zurück sozusagen, dann gibt es einfach eine Basisformation, auf die wir uns immer verlassen können, wo jeder, egal gegen welches System, egal gegen welche Verhaltensweisen des Gegners, sich wieder heimisch fühlt und dann eine Grundstabilität wiederhergestellt ist, mit und gegen den Ball. Auch wenn es nicht perfekt ist, vielleicht gegen die Formation des Gegners.
Also quasi wie bei Computer, wenn man sagt, okay, Update irgendwie ging nicht, ich muss es wieder auf Systemeinstellungen zurückfahren, so auf die Basis. Ja, ich drehe mich da auch mal wieder so um den Punkt gedanklich Perfektionismus, wie schädlich auch Perfektionismus als Trainer ist, weil es so dieses ideale Bild letztendlich nicht gibt. Und ein großes Thema rund um Perfektionismus ist ja auch Geduld. Wie viel Geduld muss man an den Tag legen, weil oft Dinge ja nicht auf einmal klappen? Wie viel kann man den Spielern aber auch zugestehen, denn es muss ja auch besser werden. Es müssen ja auch Ergebnisse kommen. Wie siehst du das Thema Geduld als Trainer?
Insgesamt ist es ja so, dass der Perfektionismus ein ganz wichtiges Element ist, auch in der Entwicklung. Also auf der einen Seite ist er der Antrieb, auf der anderen Seite eben auch die Bremse manchmal. Und ich glaube, es ist wichtig, nach Perfektion zu streben, ohne sie jemals erreichen zu können und das zu akzeptieren. Und die Geduldsfrage, ich glaube, dass das schon auch typenabhängig ist, logischerweise. Und ich glaube einfach, dass das zum Teil auch ein bisschen mit Sympathie zusammenhängt. Also wenn du einen Spieler magst, und davon kann sich keiner lösen, auch wenn Leute was völlig anderes erzählen, das ist einfach Quatsch, dann bist du mit dem Spieler auch mal geduldiger als mit einem anderen. Und du verpflichtest eher mal danach oder tauschst den Spieler aus. Und das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Ja, wenn du dann merkst, boah, der Spieler, der kommt da nicht ganz hin, aber du magst ihn, dann investierst du auch nochmal Zeit und Nerven in ihn und sagst, komm, dann machen wir nochmal ein halbes Jahr, dem gibt man nochmal ein halbes Jahr, der spielt dann nochmal in der U21, während du vielleicht einen anderen, und so ehrlich muss man sein, also auch das ist ein Faktor, was das Thema Geduld angeht, in Bezug auf den Einzelnen, in Bezug auf die Mannschaft, ist, glaube ich, eins ganz wichtig, und das ist eine Kunst, ich habe das einmal in Jena erlebt, wenn es nicht läuft, trotzdem der Gleiche zu bleiben, so gut es geht. Nicht die Schuld bei den Spielern zu suchen, sondern weiterhin analytisch zu bleiben. Das Problem in den 90 Minuten ist ja, dass du emotional bist, da verlierst du sowieso die Geduld. Da willst du, dass jeder Ball ankommt. Und das verschärft sich nochmal mit negativen Ergebnissen und Erlebnissen. Das Wichtigste ist aber nach dem Spiel, spätestens am nächsten Tag, dann auch wieder sachlich analytisch zu sein, um glaubwürdig zu bleiben. Wenn du dann in der Emotionalität bleibst, weil du ungeduldig wirst, weil du diesen nächsten Sieg ja unbedingt brauchst, auch für den eigenen Hintern, um den zu retten, dann ist Game Over. Dann ist Game Over. Und ich glaube, das ist die große Kunst, immer da einen Mittelweg zu finden. Es wird nie die goldene Mitte wahrscheinlich gefunden werden, weil es Ausreißer gibt in beide Richtungen. Aber vom Grundsatz her glaube ich, dass, und da bin ich eigentlich nicht so ein großer Freund davon, immer davon zu sprechen, dass Erfahrung so ein toller Wert ist, denn viele Fußballer sind nun mal schon auch mit 19 oder 20 extrem gut und mit 26 werden sie eher schon schlechter wieder. Aber dann sind sie äußerst erfahren. Aber es gibt Teilbereiche im Leben und dazu gehört, glaube ich, das Thema Geduld auch. Da ist Erfahrung nicht von Nachteil, auch Lebenserfahrung, das Alter. Man wird etwas geduldiger, weil man schon öfter erlebt hat, dass mit der Zeit sich Dinge dann doch zum Guten wenden. Man muss sie so ein bisschen an sich vorbeilaufen lassen, geduldig bleiben und dann kommen die Dinge auch schon mal von allein auf einen zu.
Dann fügen sie sich. Dennoch, du hast es angesprochen, wirst du im Spiel ja auch mal emotional. So, in der Emotionalität verlierst du ja aber an Rationalität. Du hast ja auch gesagt, da gilt es ja, eine Balance herzustellen. Denn ich nehme mal das beste Beispiel, ich glaube, es kennt jeder Trainer, wenn du irgendwann so in Rage bist, weil gar nichts funktioniert, verlierst du Plan B und Plan C irgendwie, die anderen Lösungen, die möglich wären, noch aus dem Kopf. Wie schaffst du es, dich persönlich wieder rauszuholen in einem Spiel, wenn 50.000, wenn du hinten bepöbelt wirst, dich wieder in dieses Rationale reinzuholen, dich in diesen konstruktiven Modus zurückzuversetzen? Oder ist das manchmal auch gar nicht möglich?
Ja, es ist mir, glaube ich, nicht so häufig passiert, aber es gab schon auch zwei, drei Spiele in den vergangenen Jahren jetzt hier in Paderborn, wo ich am nächsten Tag vor der Mannschaft mich dafür entschuldigt habe, dass ich die Kontrolle über das Spiel verloren habe. Dass ich ihnen nicht helfen konnte, weil ich nicht mehr Herr meiner Sinne war. Ich habe den Überblick verloren. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dann nicht den Fehler bei irgendjemandem zu suchen, sondern einfach auch zu sagen, Leute, das war mein Ding. Genauso, wenn man sie mal falsch eingestellt hat, auch systematisch, inhaltlich, da bricht dir kein Zacken aus der Krone. Das ist eher so, dass die Jungs sagen, ach, okay, stimmt, stimmt. Wie kann man denn nur? So, und dann ist der Umgang einfach mit Fehlern, glaube ich, auch ein anderer, so nach innen. Wie gesagt, wir machen so viele Fehler jeden Tag, ist überhaupt gar kein Problem, dann auch mal zu sagen, Leute, da bin ich daneben gelegen, das Ding nehme ich auf meine Kappe. Und das kannst du auch in der PK mal sagen oder in der Öffentlichkeit. Denn grundsätzlich, ob du einen Fehler zugibst oder nicht, als Trainer gibt es nur eine Bemessungsgrundlage, Sieg oder Niederlage, und verlierst du zu häufig, bist du halt früher oder später weg. Ob du dich dafür entschuldigst oder die Schuld bei dir suchst oder woanders, spielt da gar keine Rolle. Also dann sag doch, wie es ist. Nur früher hat man halt immer gesagt, oh, keine Schwäche zeigen, ja, weiß nicht. Wenn du halt nicht gut warst, dann warst du nicht gut.
Kann man irgendwann auch nicht mehr kaschieren.
Ja, und wenn du hinten liegst und wechselst einen Innenverteidiger für einen Stürmer ein, weil du die Kontrolle verloren hast, dann ja, und alle fragen sich, was macht der denn? Ja, wobei, das Beispiel kommt mir, weil Johann Cruyff das irgendwann mal gesagt hat. Und ich verstehe bis zum heutigen Tage nicht, warum er das mal gesagt hat. Wenn du hinten liegst, wechsle einen Verteidiger ein. Ich weiß nicht, warum man das gesagt hat.
Da sind wir ja eben beim Beispiel. Also das ist, ja. Vielleicht, weil er denkt, dadurch kann man den Gegner verwirren. Wir wissen es nicht. Aber, ja, wenn man ihn jetzt noch fragen könnte. So, aber an der Stelle würde ich sagen, ich danke dir für die Zeit. Ich habe einen, ja, Ich kannte dich vorher nicht. Ich kannte dich vorher nur durchs Fernsehen, durch Interviews, die ich mir vorher durchgelesen habe. Und als sehr offen, ehrlich, authentisch erlebt und habe auch gerade, glaube ich, allein durch die Anfänge, die du erzählt hast in der vorherigen Folge, Prägung im Amateurfußball und generell auch, glaube ich, verstanden, was dich antreibt und finde es faszinierend in diesem Fußballbusiness, in dieser Bubble, die ja so hochprofessionalisiert ist und noch die 8000. Mitarbeiter im Staff und da noch Kommunikation und da aufpassen. Da ist mein Gefühl, bist du noch einer, der down to earth ist. Wünsche dir viel Erfolg beim SCP weiterhin und eine gute Zeit.
Herzlichen Dank, hat mir sehr viel Freude bereitet. Bis bald mal wieder.
Genau, bis dahin, gute Zeit auch für euch. Ciao, ciao.